Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über eine Disziplin der Aktienanlage sprechen, die hochprofitabel sein kann, sehr, sehr spannend, sehr lukrativ, aber die nicht ganz einfach umzusetzen ist. Selbstverständlich erhaltet ihr auch ein bisschen Fleisch am Knochen. Es klingt ein bisschen eklig. Was ich damit sagen möchte, ich spreche natürlich auch über ein aktuelles Beispiel, welches perfekt in genau diese Kategorie der Aktienanlage reinpasst. Also, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir sprechen gleich auch über einige Aktien beispielhaft. Über eine PayPal, Bayer, Snap, Vodafone, Intel, Meta, AMD und dann auch noch ein ganz aktuelles Beispiel. Aber vorher sprechen wir über ein Event, welches ihr nicht verpassen möchtet, am kommenden Dienstag, dem 5. Mai um 18 Uhr. Ich habe es euch schon gesagt und es haben sich schon sehr viele von euch dafür angemeldet. Ich werde euch in einem kostenlosen Live-Webinar eine Aktie vorstellen. Das Ganze dauert nur 20 bis 30 Minuten. Und wer an dem kommenden Dienstag keine Zeit hat, das kann ja sein, obwohl 18 Uhr eigentlich noch nicht Champions League-Zeit ist, dem werde ich das am nächsten Morgen im Report versenden. Also, ihr könnt es nicht verpassen, ihr müsst euch aber dafür eintragen. Das ist unbedingt notwendig, damit ich weiß, an wen ich das Ganze versenden kann und damit ich weiß, wie viele von euch ich erwarten darf. Also, den Link zur Eintragung, den seht ihr hier, den findet ihr sonst in den Shownotes. Nutzt das. Ich glaube, das wird euch absolut überraschen, welche Aktie meines Erachtens hier vor einer echten potenziellen Neubewertung steht. So, und ich habe es gerade eben schon gesagt im Intro, das heute ist eine Folge, in der ich über eine Disziplin der Aktienanlage spreche, die höchst lukrativ sein kann. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sie so extrem beliebt bei vielen Privatanlegern ist. Aktien wie PayPal, wie Bayer, ja, die haben sich ein bisschen bewegt, aber wer hier vor 2 Jahren gekauft hätte, der wird vielleicht noch nicht ganz so happy sein. Eine Snap oder eine Vodafone, was haben all diese Aktien miteinander gemeinsam? Sie kommen von einem sehr viel höheren Niveau, sie haben einen wohlklingenden Namen, sie haben auch wohlklingend viele Kunden, aber es sind viele Anleger investiert, ohne dass sich unter dem Strich etwas bewegt hätte. Oder, noch viel schlimmer, die Aktie fällt dann einfach weiter. Die Rede ist von Turnaround-Chancen. Und ich möchte gleich am Anfang sagen, dass das natürlich auch etwas ist, mit dem wir wirklich gut dastehen können. Nämlich eine Aktie vor der breiten Masse zu kaufen und dann zu zelebrieren, wenn die Aktie steigt und die breite Masse wieder sagt, naja, war doch klar. Es ist schon ein richtig cooles Gefühl. Beispiele dafür, eine Meta oder Meta, ja, jetzt mal unabhängig von den aktuellen Quartalszahlen, die Aktie galt mal als Turnaround-Chance. Dahinter steckt im Übrigen auch, das werde ich demnächst mal wieder in einem Report erläutern, eine ganz einfache, ist keine Logik, sondern es ist eine statistische Beobachtung von mir, wenn eine Aktie deutlich unter ihren IPO-Preis fällt, und dann über diesen IPO-Preis wieder ansteigt. Es ist ein erstaunlich zuverlässiges Kaufsignal. Also Meta war mal eine Turnaround-Chance. Und dann, wo war sie alles andere als das? Eine AMD war mal eine Turnaround-Chance. Eine Intel war ebenfalls mal eine Turnaround-Chance. Und das ist noch mal gar nicht so lange her. Bei Intel kommt es natürlich auch noch drauf an, wann man gekauft hat. Aber ja, weiß nicht, von 15, 16 Dollar bis aktuell über 100 Dollar. Das macht natürlich Spaß. Was ist das Problem? Was ist der Vorteil? Zuerst mal, der mächtigste Mechanismus, der dahinter steht, und das ist der Grund, warum, und ihr selber blickt einfach mal in euer Depot und sagt entweder im besten Fall, ne, hier finde ich gar nichts, keine Turnaround-Chance habe ich im Portfolio. Das ist immer noch weit, also an dieser Disziplin, sich der einfach zu verweigern und sagen, hier mache ich nicht mit, ist immer noch besser, selbst wenn man vielleicht die ein oder andere Rallye dann mal verpasst, als sich das Depot vollzupacken mit Turnaround-Chancen. Das passiert nämlich deutlich häufiger. Und die Gründe dafür sind, oder beziehungsweise ist natürlich unsere Psyche, das sogenannte Anchoring, also das, der vielleicht mächtigste Mechanismus überhaupt, das Verankern. Unser Gehirn ist darauf angelegt, Vergleiche anzustellen. Wenn also eine Aktie mal, und wie ihr sagt, das ist so banal, kann es nicht sein, auf bewusster Ebene vielleicht nicht, aber unterbewusst, super schwer, aber unser Bewusstsein stellt uns so viele jedem, auch erfahrenen Anlegern. Das Einzige, was man machen kann, ist das, was ich jetzt hier für euch mache. Genau das zu besprechen, zu wissen, was hier passiert, ist der einzige Schutz. Also unsere eigenen Schwächen auch zu können, kennen. Wenn eine Aktie vor 24 Monaten bei 100 Euro stand oder bei 80 Euro und jetzt steht sie bei 22 Euro, dann wirkt das günstig. Da können wir nichts gegen machen. Die Ergebnisse können eingebrochen sein. Es gibt natürlich Gründe dafür, dass die Aktie um 70% eingebrochen ist. Aber wir sehen den Chart. Sie stand bei 80 Euro, da kann sie bei 22 Euro doch eigentlich nur günstig sein, oder? Dieser mentale Anker wirkt wie kaum etwas anderes an der Börse. Vorher hoch, nachher niedrig, billig. Ja, wir sind komplexe Wesen, aber so komplex eben, das kann man positiv und negativ sehen, auch wieder nicht. Eng damit verwandt ist eine Neigung, die wir ebenfalls alle in uns tragen und die in anderen Bereichen des Lebens im Übrigen auch sehr hilfreich ist, die sogenannte Mean Reversion, also die intuitive Überzeugung, dass alles irgendwann zu seinem Mittelwert zurückkehrt. Damit könnte man im Übrigen auch sehr, sehr viel politische Strömungen erklären. Auch den Hang dazu, dass es doch früher mal so war, das kann, wenn wir nur einfach wieder es wie früher machen, dann wird es wahrscheinlich besser sein. Diese Intuition ist in vielen Bereichen des Lebens vollkommen korrekt. In vielen Bereichen kostet sie aber auch, sie kostet Wählerstimmen, sie kostet aber auch Prozente an der Börse. Temperaturen mitteln sich immer wieder. Pendel schwingen zurück, Gummibänder, ihr könnt die Bilder nehmen, die euch am besten passen. Also etwas, was man so auseinanderzieht. Wenn ich es loslasse, wird es wieder zu seinem Mittelwert zurückkehren. Das stimmt grundsätzlich, aber nicht jedes Unternehmen, sogar eine Vielzahl der Unternehmen, bei denen gelingt das nicht, überlebt lang genug, um dann wieder zu dieser Mitte zurückzukehren. Und die Mitte selbst, die kann auch noch nach unten dauerhaft verschoben werden. Das ist ein ähnliches Prinzip, ist nicht das gleiche wie Anchoring, aber Neigung zur Mean Reversion führt im Übrigen auch dazu, dass wir Übertreibungen auf der Oberseite einfach nicht trauen. Wenn so lange steigt, what goes up must come down. Dann gibt's noch die Gambler's Fallacy. Also die irrige Vorstellung, dass auf eine lange Verlustserie zwingend eine Gewinnphase folgen muss. Serien haben es so etwas an sich. Ich glaube, es war in Monaco, Spielkasse ist lange, lange her. Ich meine, das ist nach wie vor die längste Serie im Roulette. Schwarz 26 Mal in Folge. Ihr könnt es, wenn ihr noch nie im Casino wart, dann ist das Bild vielleicht für euch ein komisches. Aber wenn man das live erlebt, ist übrigens was ganz anderes, weil man Stimmung ganz anders spürt, als wenn man das irgendwo online machen würde. Und bei online denkt man vor allen Dingen, naja, es ist irgendein scheiß Algorithmus, den jemand programmiert hat. Natürlich kann er da 50 Mal schwarz machen. Aber wenn eine Person, ein Croupier, die Kugel immer wieder reinschmeißt, dann sieht man das ja. Natürlich können gute Croupiers, können vielleicht, sagt man, in ein Drittel reinwerfen. Aber sie können nicht auf eine Farbe werfen. Das schafft kein... Ja, ein Roboter müsste es ja rein theoretisch, na klar, bei Start, wenn man immer gleich statisch dreht, müsste ein Roboter auch irgendwann so präzise werfen können, dass er auf eine Zahl werfen kann. Aber der Croupier dort in Monaco war kein Roboter, 26 Mal schwarz. Was glaubt ihr, wie viel Geld da verloren wurde? Man würde normalerweise, ja, unter den Gesetzen der Stochastik würde man sagen, naja, ab dem dritten, vierten, fünften Mal haben mehr und mehr Leute auf schwarz gesetzt, weil es auf eine bestimmte Periode hinweg immer wahrscheinlicher ist, dass sich eine Serie fortsetzt, als dass sie bricht. Der Mensch tickt aber anders. Der Mensch sagt, fünfmal schwarz, siebenmal schwarz, achtmal schwarz, jetzt muss rot kommen. Und das kann man sich leicht ausrechnen auf einfachen Chancen. Was muss ich machen, wenn ich einmal verloren habe? Ganz einfach, hat im Übrigen einer neulich auch in der Community geschrieben. Wenn du verdoppelst, ist doch klar. Da sind wir wieder bei dem Reisfeld und dem Schachfeld. Wie lange, das rechne am besten vorher aus, bevor du was eingesetzt hast, wie lange kann ich denn verdoppeln? 26 Mal, da bin ich mir sicher, dass ab 12, 13, zweistellige Serien auf einfachen Chancen sind, also gerade ungerade oder schwarz-rot, das ist schon sehr selten, habe ich aber auch schon mitbekommen im Casino. Das gibt's gar nicht mehr auf Sylt, Westerland. Aber bei 12, 13, 14 Mal wird die Verlockung doch groß. Jetzt muss doch rot kommen. 26 Mal. Also, an der Börse gibt es keinen Mechanismus, der das erzwingt, dass auf eine lange Verlustserie irgendwann auch ein Gewinn kommt. Eine Münze weiß nicht, wie oft sie bereits Zahl gezeigt hat und ein Unternehmen, das 10 Quartale in Folge enttäuscht hat, ist nicht statistisch dazu verpflichtet, im 11. Quartal dann ein gutes Ergebnis zu liefern. Und dann gibt es noch die Story des Narrative Fallacy. Es ist eine gefallene Aktien kommen ja sehr oft mit einer Geschichte, mit einer Historie. Die gibt es schon so lange bei PayPal. Die haben so eine große Kundenbasis. PayPal-App ist rausgeflogen aus der Google Wallet oder fliegt jetzt raus. Anyway, aber wir alle haben PayPal schon genutzt. Das ist einfach. Und dann sagt man sich, naja, aber etwas, was ich jeden Tag hatte, Warren Buffett nicht gesagt, etwas, was du kennst, was du jeden Tag nutzt, das wird auch irgendwann an der Börse laufen. Ja, ist wahrscheinlich der Grund, warum so viele PayPal noch nicht aufgegeben haben. Und vielleicht werden sie richtig liegen. Wir kommen gleich noch dazu, was das ganz große Problem ist, selbst wenn sie richtig liegen sollten. Also, packende Geschichten gehören dazu. Und der Markt, der eine Aktie zu Unrecht abgestraft hat, weil es alle panisch reagiert haben, das ist intellektuell für uns überhaupt nicht befriedigend. Alle stürmen raus und jetzt soll ich auch rausstürmen. Ich mache das anders als die Masse. Also das Gefühl, einen Informationsvorsprung zu haben, und das sage ich als jemand, der fast 20 Jahre lang ausschließlich News Trading gemacht hat, das Gefühl, die Börse hat es einfach noch nicht verstanden. Die Börse hat nicht verstanden, dass die eigentlich Nasdaq und S&P 500 sollten viel, viel tiefer stehen. Habt ihr es ja nicht mitbekommen? Guckt doch mal, was für politische Krisen wir haben. Guckt doch mal den Mann im Weißen Haus an. Guckt euch doch mal die Krise an im Iran, Straße von Hormuz, Inflation. Die Börse hat es einfach noch nicht verstanden. Allzeithochs, die Düssel, die Vorstellung, man selber habe einen Informationsvorsprung, ist wahrscheinlich die gefährlichste überhaupt. Und ich sage euch was, nicht nur an der Börse. Das gilt sogar fürs Leben. Wir haben natürlich eine ganze Menge von konkreten Beispielen, die es uns leicht machen würden und ich werde euch gleich eins geben, wo ich ganz konkret sage, ich suche hier einen Einstieg, bin mir noch nicht sicher, ob ich einen finde. Das berühmteste Turnaround-Beispiel der Börsengeschichte ist wahrscheinlich Apple, ne? Vergessen ja viele, dass die Aktie 20 Jahre lang seitwärts gelaufen ist. Steve Jobs rausgeflogen, wieder reingekommen. Alle suchen die nächste Apple. Und sind sie bereit, 20 Jahre zu warten? Hätte sich das bei Apple gelohnt? Man hätte nach 20 Jahren warten, hätte man etwa nochmal 8 oder 9 Jahre, wenn man sich die Rallye anschaut, dann hätte es Sinn gemacht. 28 Jahre Sitzfleisch, bevor man dann sagt, ich bin eben in Apple drin geblieben. Das werden viele wahrscheinlich nicht schaffen. Ein weniger glorreicher Fall, bei dem aber lange, lange, lange Zeit immer wieder auf den Turnaround spekuliert wurde, der legendäre Jack Welch, der Vorzeige-CEO von früher General Electric. Ein Absturz, Absturz, Absturz. Das muss vorübergehend sein. General Electric hat den Markt dominiert. Industrieaktien. Da war keine gute Entscheidung. Eine Wirecard, vielleicht auch eine Turnaround-Chance gewesen. Eine Aktie, die so, und ich meine, am Ende des Tages, Stories in der Zeitung, da könnt ihr ja viel schreiben. Ich habe leider verpasst. Es gibt ja mittlerweile gute Podcasts darüber, aber leider verpasst, mir Screenshots zu machen von dem, was da drin steht. Die Financial Times sollte sich schämen und. Ihr wisst, die Aufdeckungsstories als Investierter ist man oft nicht mehr neutral. So, das alles sind jetzt nicht Beispiele, mit denen ich euch sagen möchte, Turnaround ist per se falsch. Aber sie illustrieren halt ganz gut den Unterschied zwischen einer Situation, in dem ein Unternehmen tatsächlich auf dem Weg der Besserung ist, Turnaround, oder in einer Situation, in der ich sage, die Geschichte klingt gut, die Aktie stand höher und. All das, es braucht einen Anhaltspunkt dafür. Nehmt gerne die PayPal. Welchen Anhaltspunkt habt ihr in den letzten 6, 8 Quartalen gefunden, um zu sagen, Jetzt sollte PayPal aber deutlich steigen. Und das muss man konkret benennen können. Eine Aktie, wo ich das persönlich, und Achtung, das ist keine Kaufempfehlung, schaut immer auf den Disclaimer, das ist mein Standpunkt. Ich liege auch falsch manchmal an der Börse. Ihr müsst eure eigenen Entscheidungen treffen. Jede Einzelaktie bringt nochmal ein besonderes Risiko mit sich. Eine Turnaround-Chance, Nintendo. Extrem viel Cash in der Bilanz. Man kauft, muss ja im Prinzip, wenn man also der Enterprise Value, muss man ja im Prinzip ja das Cash rausrechnen. Man kauft das Business zu einem relativ günstigen Preis jetzt. Ich bin nicht in Nintendo investiert. Ich würde euch sagen, wenn es so wäre, ich bin auch rechtlich dazu verpflichtet, euch das zu sagen. Warum? Weil ich nicht weiß, wann. Nintendo war immer eine zyklische Aktie. Es gibt die hohen RAM-Preise. Es gibt immer mal diese Zyklen zwischen da wird ein neues Produkt oder eine neue Station oder. Da all das, wenn ihr euch die Nintendo-Charts zu Hause mal anschaut, werdet ihr sehen, es war immer eine zyklische Aktie und es war sehr häufig sinnvoll, unten zu kaufen. Aber das unten kann extrem lange dauern. Und deswegen sage ich euch gerne den Wert, sage aber auch, ich warne davor, einfach zu kaufen aufgrund einer Story. Warum? Es geht nicht darum, dass eine Erholung stattfindet. Es geht darum, wann sie stattfindet. Das klingt vielleicht trivial, aber ist es nicht. Ja oder nein, wird diese Aktie steigen, ist nicht die Frage. Denn wenn ja die richtige Antwort wäre, dann würde ich ja einfach kaufen. Professionelle Investoren, und das können natürlich auch Privatanleger sein mit einem professionellen Anspruch, denken anders. Sie fragen sich, wann wird der Markt das sehen, was ich sehe? Ein Unternehmen kann lange fundamental auf dem richtigen Weg sein. Wenn der Markt das aber nicht sieht, hilft mir das nicht. Nochmal, schlauer zu sein als der Markt, zu denken, ich hätte einen Informationsvorsprung, ist immer verkehrt. Weil nur der steigende Preis zu einer echten Rendite führt. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum es manchmal Akademiker doppelt hat. Wer hat das gesagt? Ein bisschen dumm sein schadet nicht. Krieg's nicht mehr rennen. Und man sollte das Zitat dann bestenfalls gut zuordnen können. Aber ich sag mal so, auf dem Fußballplatz hat man das früher manchmal gedacht. Ja, Icke, zieh doch einfach mal ab. Und damit meine ich nicht Icke Hässler, sondern ihr wisst, was ich meine. Man bindet ja sein Kapital, Opportunitätskosten. Mit dem Kapital, was hier in dieser Aktie oder in einem ETF, whatever, drinsteckt, kann ich ja was anderes anstellen. Die leicht zu berechnenden Opportunitätskosten sind die, wenn ich sage, ich hätte es in irgendeinem Zinsprodukt drin. Tatsächlich gäbe es natürlich Opportunitätskosten, kann ich auch betrachten als das, was mir der Gesamtmarkt in der Zeit liefert. Und das ist das ganz große Problem. Deswegen glaube ich, es gibt auch keine Börsendienste, die sich, es gibt Börsendienste, die haben sich auf Turnaround spezialisiert, ob nun bewusst oder unbewusst, die werden langfristig eine unterdurchschnittliche Rendite liefern. Denn wenn sie eine überdurchschnittliche Rendite liefern wollten, dann müssten sie permanent Turnaround richtig timen. Und das gelingt keinem. Ich beobachte den Markt seit 25 Jahren. Es gibt dabei geniale Entdeckungen, aber zu viele, die Gesamtperformance immer runterziehen, weil halt der Turnaround doch viel später kam als angenommen. Keynes hat es wahrscheinlich schon sehr früh richtig formuliert. Der Markt kann länger irrational bleiben, als man zahlungsfähig bleibt. Das gilt im Übrigen auch für Leerverkäufer und Shorter. Ja, auf der Long-Seite, also in der Hoffnung auf steigende Kurse, daneben zu liegen, ist schon ein Problem. Aber auf der Short-Seite gibt es das natürlich auch. Also sagen ja, irgendwann muss der Markt fallen. Das ist allerdings viel, viel schlimmer. Denn man arbeitet gegen die Statistik, weil der Markt nur mal 75% aller Marktversen steigt. So, Timing ist also kein Zufall, es ist kein Glück und es erfordert das Verständnis dafür, welche Katalysatoren fehlen, die noch nicht eingepreist sind. Und wann sie wahrscheinlich sichtbarer werden, das ist das Fundamentale. Wie gehen professionelle Investoren mit so einer Situation um? Erstens, sie unterscheiden ganz strikt zwischen Value und einem Value Trap, also einer Wertfalle. Ja, bisschen komische Übersetzung. Also eine Aktie, die optisch günstig aussieht, die es aber strukturell nicht ist. Gewinne rückläufig, Umsätze steigen nicht, Cashflow. Das ist ganz für mich ein zentraler Bestandteil der Analyse. Und dann, wenn man nicht aufpasst, kauft man vermeintlich billig und sagt, jetzt muss das Unternehmen aber liefern. So rum macht es keinen Sinn. Profis setzen also auf Beweise statt auf Versprechen. Es ist wahrscheinlich eine der schlechtesten Quellen, wenn es darum geht, ein Unternehmen einzuordnen, sich so Investoren-Calls anzuhören. Also die Aussagen des CEOs sind nahezu am schlechtesten geeignet, um sich ein Urteil zu bilden über die Qualität eines Unternehmens. Dein CEO ist, mal abgesehen von selbstgegründeten Unternehmen, da ist es noch viel schlimmer, ein Angestellter des Unternehmens, ja. Und dementsprechend sitzt der, muss der die Wahrheit sagen, aber wie ich die Wahrheit ausdrücke und was für Hoffnungen ich ausdrücke, das bleibt natürlich einem CEO unbenommen. Dann drittens, ganz wichtig, Positionsgröße. Turnaround beginnt nie mit einer großen Position, sondern Turnaround beginnt meist mit einer initialen Position. Wenn ich die Beweise, soweit ich sie verifizieren kann, gefunden habe und dann in steigende Kurse hinein, wenn oder auch in die Beweise hinein fundamentaler Art, baue ich die Position größer aus. Nochmal Stichwort Opportunitätskosten. Und viertens, und das hätte ich an erster Stelle sagen können, aber es ist so unangenehm, sich damit zu beschäftigen, denn das ist das Wichtigste. Profis definieren vorab, was ihre These falsifiziert. Also, welche Dinge dürfen nicht passieren? Und damit meine ich fundamentale Dinge. Dann zu sagen, wenn ein Turnaround stattfindet, dann findet der nicht mal unterbrochen von 2, 3 schlechten Quartalen statt. Das ist dann kein Turnaround mehr, dann ist es ein Hoffnungswert. Und selbstverständlich sollte es auch eine These geben hinsichtlich des Preises. Irgendwann Turnaround, wenn die Aktie nochmal von meinem Einstieg -70% macht, dann reicht mir eine Verdopplung nicht aus. Und dann habe ich wieder, die Börse ist doch nur was für Profis und so weiter, dann komme ich wieder in die Jammerei rein. Es braucht für Turnaround immer und ausnahmslos einen Stop und der kann sich nur am Preis orientieren, muss sich spätestens am Preis orientieren, denn nur so kann ich eine Positionsgröße ermitteln, die für mich auch vernünftig ist. Das heißt also, ob nun Turnaround oder jede andere Disziplin an der Börse, es wird Positionen geben, bei denen ich verkaufen muss. Und das vielleicht noch abschließend, wer euch verspricht, das muss man dieser Tage mal dazu sagen, wer euch nur von den Gewinnen berichtet oder wer sagt, unser System ist unschlagbar, der, ob wissentlich oder unwissentlich, ich muss das juristisch so ausdrücken, der lügt euch an. Das ist Scharlatanerie. Ja, Börse geht immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Wer diesen Teil ausblendet, Renditen verspricht, der lügt. So. Ich glaube, ich habe alle Punkte angesprochen. Ich erspare euch jetzt heute mal das Fazit. Ihr seid clever genug, euch gegebenenfalls die Punkte nochmal anzuhören, bei denen ihr sagt, was hat er da gemeint? Und wenn ihr die Aktie, die ich euch am Dienst... Nee, ist kein Turnaround wert. Ich bin ja schon investiert, schon etwas länger. Und sagen wir mal so, es war eine Aktie, bei der viele Anleger dachten, ja, irgendwann muss sie doch mal. Sie hat begonnen, ich glaube... Da kommt noch mehr, bevor ich jetzt rumorakel. Ich kann mehr als euch diese Aktie liefern. Am Dienstag in dem kostenlosen Webinar kann ich nicht. Mache ich auch gerne. Dauert auch nur 20. Wahrscheinlich brauche ich sogar nur 20 Minuten. Und wie gesagt, wer nicht dabei sein kann, dem schicke ich die Aufzeichnung. Dafür müsst ihr euch aber eintragen, um dabei zu sein. Ich freue mich drauf. Wir hören uns aber vorher nochmal wieder auf YouTube zumindest. Nein, überall auf YouTube hier am Montag und im Podcast am Dienstagmorgen. Also, euch ein, was haben wir denn heute? Samstag. Ja, schönes Wochenende. Macht's gut, bis dahin und ciao. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn ihr jetzt euch die Zeit nehmt, diesen Podcast zu abonnieren. Wenn ihr das Ganze auf YouTube anschaut, dann gerne den YouTube-Kanal und am besten auch dran denken, die Alarmfunktion anzustellen. Dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht, wenn die nächste Folge hochgeladen ist. Bis dahin, macht's gut. Euer Lars.